Ja, einen schönen guten Morgen von hier vorne. Heute geht es um Gleichnisse, ein bestimmtes Gleichnis. Das Ding bleibt hoffentlich hier oben. Ja, genau. Jesus hat ja relativ viele Gleichnisse erzählt. Die meisten werden sicherlich den verlorenen Sohn kennen oder das verlorene Schaf. Und da geht es meistens ja um inhaltlich um unsere Beziehung zu Gott. Wie ist Gott zu uns? Er geht uns nach, er lässt 99 in der Wüste, um das eine Schaf zu suchen. Dann gibt es andere Gleichnisse, die beschäftigen sich damit, wie ist Gottes Herrschaft, Gottes Reich. Das ist so dieser Begriff, Gott will seine Herrschaft antreten, er will ja regieren. Und wie ist denn Gottes Reich eigentlich? Das sind andere Gleichnisse, zum Beispiel auch der barmherzige Samariter. Wie geht Gott mit uns um? Wie sollen wir miteinander umgehen? Und in den ersten drei Evangelien im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, nennt man die Synoptiker, weil die sehr ähnlich sind, die kann man fast nebeneinander legen und nebeneinander lesen. Da werden ganz viele Gleichnisse erzählt und wir lernen sozusagen so indirekt durch die Gleichnisse, wie Gott ist. Im Johannesevangelium findet man das ein bisschen anders, wo wir in Matthäus, Markus, Lukas zum Beispiel sehen, Jesus ist der gute Hirte, weil er dem Schaf nachgeht in diesem Gleichnis. Da lesen wir das im Johannes einfach ganz anders. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und lasse mein Leben für die Schafe. Ist ein anderer Stil, ist aber ja eigentlich der gleiche Inhalt. Ja, und viele Gleichnisse sind uns sehr geläufig, sicherlich das Bekannteste, was man von Jesus kennt. Und die hat man bestimmt schon ganz oft gehört. Und heute ist es auch so, wir haben also eine Predigt, da geht es um ein Gleichnis. Also für die, die das jetzt schon kennen, die dürfen jetzt gerne sich zurücklehnen. Ich werde versuchen, ganz leise und gleichmäßig zu reden, dann könnt ihr die Predigt verschlafen. So gegen Ende klopfe ich dann, dann wisst ihr, es ist Zeit aufzuwachen. Wir haben heute das Gleichnis vom Sämann. Das ist eins der Gleichnisse, die auch sehr bekannt sind, wo es um vier verschiedene Arten von Ackerfeld geht. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja klar, hat man schon gehört, da gibt es diese vier verschiedenen Arten, da hat verschiedene Bedeutungen etc. etc. Und dann hat sie es schon. Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Wenn man das Gleichnis mal liest, stellt man fest, da gibt es so ein paar etwas schwierige Sachen, die dazwischen drin vorkommen, die man vielleicht beim ersten Lesen überliest, weil man sie nicht versteht. So ging es mir zumindest. Und da werden wir uns auch ein bisschen mit beschäftigen. Und da steht also eben mehr drin als diese nur vier Ackerarten und eben so doch ein paar Sachen, die nicht ganz so leichte Kost sind. Aber fangen wir erstmal mit dem Text an. Etwas längerer Text, Lukas 8, 4 bis 18. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Später fragen ihn seine Jünger, was er mit diesem Gleichnis sagen wolle. Jesus antwortete ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen. Zu allen anderen aber rede ich in Gleichnissen, denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Euch aber will ich das Gleichnis erklären. Die Saat ist Gottes Botschaft. Der Mensch, aber dem die Saat auf den Weg fällt, hat die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starke Wurzel. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, Doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt. Denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann unter einem Eimer oder stellt sie unters Bett. Im Gegenteil, man stellt die Lampe so auf, dass jeder, der hereinkommt, das Licht sieht. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird einmal ans Licht kommen, und was jetzt noch ein Geheimnis ist, wird jeder verstehen. Entscheidend ist, wie ihr mir zuhört, denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, was er zu haben meint, genommen. Ihr habt vielleicht gemerkt, der letzte Abschnitt, denkt man, Moment, hat er jetzt zu weit gelesen, scheint ein neuer Abschnitt zu sein. Interessanterweise ist dieser zweite Abschnitt bei Matthäus dazwischen, der gehört schon zu dem Gleichnis dazu, das werden wir nachher noch sehen. Wie ich schon sagte, kommt das Gleichnis bei allen drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, vor, eben die Synoptiker. Man kann das nebeneinander legen, man findet dann so ein paar kleine Unterschiede, wie ich schon sagte. Dieser hintere Teil ist bei Matthäus dazwischen gelagert und hat auch eine Bedeutung, aber so manche Details sind jetzt nicht so spannend. Also der Lukas sagt jetzt, bringt 100-fach Frucht, die anderen sagen 30 oder 60 oder 100-fach und der eine macht es umgekehrt, 100 oder 60 oder 30-fach ist jetzt nicht so der Wahnsinnsunterschied. Vom Aufbau her ist es so, dass Jesus hat das Gleichnis zu Menschen geredet, wahrscheinlich in Kapernaum. Jesus hat in Kapernaum gewohnt, das heißt einmal, es ist seine Stadt. Und wahrscheinlich hat er das eben von einem Boot aus zu den Menschen gesprochen. Also er spricht erst zu den Leuten, dieses Gleichnis ganz kurz, also mit ohne Erklärung. Und später fragen ihn seine Jünger, was bedeutet das jetzt und warum redest du eigentlich zu denen in Gleichnissen? Und dann kommt diese relativ lange Erklärung, wo Jesus eben ihnen erklärt, was das Gleichnis bedeutet. Und in dieser Erklärung kommt zwischendrin dann dieser etwas komische Satz, euch sind die Geheimnisse gegeben, ihr könnt es verstehen, die anderen nicht. Sie sollen zwar hören, aber nicht verstehen. Sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Und das ist so ein Satz, wo man erstmal denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen schräg und wieso sagt Jesus das? Der Matthäus weist darauf hin, dass das eine Prophezeiung ist aus dem Jesaja-Buch. Da kommen wir nachher auch noch zu. Und als ob das nicht schon genug wäre, setzt Jesus dann noch eins obendrauf. Wir haben es hier im letzten Text gelesen. Er sagt, wem viel gegeben ist, der wird noch mehr dazu bekommen. Wem nichts gegeben ist, dem wird auch noch das genommen, was er meint zu haben. Hängt inhaltlich mit dem Gleichnis zusammen, kommen wir noch zu, wirkt aber erstmal so ein bisschen, was will er uns jetzt damit sagen? Ja, im gesamten Text geht es darum, dass es darauf ankommt, wie wir auf Jesus hören. Das ist auch das, was Jesus sagt, wem Ohren ist gegeben zu hören, der höre. Also Jesus betont dieses Hören nochmal. Wir wollen erstmal uns das Gleichnis der Reihe nach anschauen. Zerfällt relativ einfach in diese vier Teile. Was ich interessant finde, der Lukas hat das relativ kunstvoll geschrieben. Das kommt in vielen Übersetzungen gar nicht so raus. Beim Lukas ist es so, die Körner fallen neben den Weg, also an den Weg daneben. Sie fallen auf den Felsen. Sie fallen unter die Disteln oder ganz zum Schluss, sie fallen in die gute Erde. Also Lukas hat da ganz fein im Text diese vier verschiedenen Sachen unterschieden, was mit den Körnern passiert. Jetzt erstmal zum ersten Teil, der harte Weg. Ja, damals muss man sich vorstellen, gab es natürlich keine geteerten Wege. Wenn also Jesus von dem Weg redet, dann meint er einfach die Erde, die festgetrampelt ist, die halt eben schon sehr verdichtet ist und deswegen fällt das Korn auch nur auf diesen Weg und dann passiert nichts. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist ja jetzt nicht besonders schlau von dem Sämann, dass er diese Körner auf den Weg streut. Ist ja klar, dass da nichts bei rauskommen wird. Dazu muss man aber verstehen, dass im Orient immer zuerst ausgesät wurde und dann wurde erst umgepflügt. Wenn also der Sämann diese Körner jetzt auf diesen harten Weg streut, dann, weil er weiß, nachher werde ich das umpflügen und dann wird er ja wieder weich und dann passiert doch was. Und ähnlich auch mit dem Unkraut, welchen Sinn hat es, das unter das Unkraut zu streuen, auch wieder nachher wird das umgegraben und natürlich wird dann das Unkraut herausgezogen. Ja, was meint jetzt Jesus mit diesem harten Weg? Ich fand dann einen Ausleger interessant, der sagte, die Art und Weise, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, ist ein Spiegelbild, wie wir auch mit Gott umgehen. Es gibt ja diesen einen Vers, wo es heißt, jemand sagt, er liebt Gott und hasst seinen Nächsten. Dann sagt der Text, geht doch nicht. Gott siehst du nicht und willst ihn lieben, aber deinen Nächsten, den du siehst, den hast du. Das passt nicht zusammen. Und dieser Ausleger sagt, das ist hier an dieser Stelle mit dem harten Weg genauso. Wie gehen wir mit unserem Nächsten an? Wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Kommt er an mich heran? Gehe ich auf den ein oder bin ich ihm gegenüber kalt, steif und herzlos? Grolle ich meinem Nächsten, weil ich ihn nicht leiden kann, weil er mir quer gekommen ist, oder unterstütze ich ihn? Wir sollen anderen Lasten abnehmen, statt ihnen Lasten aufzuladen. Und das Handeln gegenüber anderen ist dann eben der Maßstab, wie ich auch gegenüber Gott handle. Wie weich ist mein Herz gegenüber Gott? Das fand ich schon eine interessante Auslegung. Das hat mich auch getroffen, persönlich, weil ich in mir manchmal auch so einen unbarmherzigen Zug entdecke, wo ich anderen gegenüber sehr unbarmherzig bin. Und speziell, wenn sie nicht auf mich hören, wenn ich denke nach dem Motto, ich habe es dir doch gesagt, war doch eigentlich klar und jetzt hast du es eben davon. Und es gibt ja sicherlich, wie ihr wisst, diese alte Weisheit, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist ja auch jetzt nicht verkehrt. Manchmal müssen wir Dinge erfahren. Aber ganz ehrlich, ich bin ja dankbar dafür, dass Gott mich nicht immer das ausbaden lässt, was ich verzapft habe. Und das ist auch die Frage ja an uns, wie barmherzig gehen wir mit anderen um, auch wenn sie sich offensichtlich dämlich verhalten, wenn sie Fehler machen und wir schon bis drei zählen können, bis sie auf der sogenannten Schnauze liegen. Aber können wir dann auch noch gnädig mit ihnen umgehen, weil wir wissen, Gott ist auch gnädig mit uns und lässt uns nicht immer alles ausbaden, was wir gemacht haben. Ja, so viel mal zu dem harten Weg. Der zweite Teil, der felsige Boden, da heißt es ja im Text, er nimmt Gottes Wort mit großer Begeisterung auf. Und ist das nicht toll, jemand, der begeistert ist, also wenn er nachher alle zu mir kommt und die Hände schüttelt, ah, diese Predigt und was weiß ich was, ist doch toll, oder? Nee, sagt der Text, so toll ist das gar nicht. Begeisterung ist eigentlich nichts, was Gott will. Gott will keine Begeisterung, Gott will nicht, dass wir begeistert von ihm sind. Gott will, dass wir uns von ihm treffen lassen. In der Bibel heißt es einmal an einer Stelle, Gottes Wort löst keine Begeisterung aus. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, was ins Herz eindringt, was Mark und Bein unterscheidet. Und das ist das, ja, was wichtig ist. Gottes Wort, das will nicht zuallererst in uns Begeisterung, irgend so ein kurzes Strohfeuer auslösen. Oh, das war ja toll, das hat mich total beeindruckt. Dann gehen wir zur Tür raus und dann ist es vergessen. Sondern Gottes Wort will uns treffen und Gottes Wort will auch die Illusion über uns selbst beseitigen. Wenn mich Gottes Wort trifft, Wenn ich mich in seinem Licht sehe, dann werden die Illusionen, die ich mir mache, über mich selber beseitigt. Wie tüchtig ich doch bin, was ich doch für ein toller Mensch bin mit meinem starken Glauben, was ich schon alles von Gott verstanden habe, das macht Gott dann plötzlich so klein mit Hut. Und vor Gott erkenne ich, ich bin ein Sünder. Ich bin ein verdammter Sünder. Ich habe keine Chance vor Gott. Ich brauche seine Gnade. Ich bin dankbar für seine Gnade, die völlig unverdient zu mir gekommen ist. Das ist die Wahrheit über mich und nicht, dass ich eigentlich ein ganz netter Typ bin. Meine Frau hat vor Jahren mal ein Buch entdeckt, das heißt Not a Fan, nicht ein Fan. Und da geht es darum, dass wir nicht Fans von Jesus sein sollen, sondern dass wir Nachfolger sein sollen. Menschen, die mit Jesus treu ihren Weg gehen. Worauf kommt es also an? In dem zweiten Beispiel mit dem Felsen ist ja der Knackpunkt, dass die Pflanze keine Wurzel treiben konnten, weil einfach nicht genug Tiefe da war. Und das ist ja, was man auch als Nichtbiologe verstehen kann, die Widerstandskraft einer Pflanze steckt in der Wurzel. Und das ist genau da, wo es ja hapert bei diesem felsigen Boden. Die Wurzel kann sich nicht bilden, es kann nicht tief gehen. Und das ist auch die Frage an uns, sind wir verwurzelt in Gottes Wort? Wie tief geht das mit dem Glauben bei uns? Lassen wir uns von Gottes Wort prägen und eben verändern? Und sind wir eben auch treu und auch hartnäckig, wenn es darum geht, von Gott zu lernen? Im Gleichnis heißt es ja dann, dass Schwierigkeiten kommen und dass dann derjenige eben abfällt. Und das ist auch interessant, manche Reaktion stellt sich erst nach einiger Zeit ein. Am Anfang sieht das vielleicht wirklich gut aus, aber nach einiger Zeit merkt man, es hat keine Wurzel. Und deswegen in der Arbeit in der Gemeinde, wir haben jetzt einen Alpha-Kurs vor einiger Zeit gemacht, ist es auch irgendwie unser Ziel, Wurzeln zu treiben, den Menschen zu helfen, wirklich in Gott zu wurzeln, dass aus dieser, ja, vielleicht Begeisterung, die am Anfang da ist, eben mehr wird als nur, ah, war mal ganz nett, hat sich toll angehört, ich habe was von Gott verstanden und dann bleibe ich eben dabei. Und es kommt eben auf die Verwurzelung an. Der dritte Teil, da geht es um die Disteln oder um die Dornen. Und ich fand einen Satz, der hat mich sehr stark getroffen hier. Da heißt es, der Mensch hört die Botschaft zwar, aber alles bleibt beim Alten. Und das ist das Grundproblem. Gottes Wort will unser Leben verändern und wir müssen das aber auch zulassen. Wir können nicht einfach so weitermachen. Und Jesus nennt dann drei interessante Wortpaare. Er sagt einmal der Alltag, der vielleicht von ganz unnötigen Sorgen geprägt ist, der Wohlstand, der uns verführen will, und er nennt als drittes die Freuden des Lebens, nach denen wir jagen, dass all das die Dornen praktisch ein Bild dafür ist. Und ich finde es jetzt interessant, diese drei Dinge, der Alltag, der Wohlstand, die Freuden des Lebens, die sind nicht an sich schlecht, die sind jetzt eigentlich nicht negativ, aber sie können zum Problem werden, was dann den Glauben erstickt, wenn sie die falschen Prioritäten bekommen. Und wenn man mal den Alltag nimmt, wo es heißt, die Sorgen des Alltags, ist die Frage an uns ja, wo machen wir uns unnötige Sorgen um unsere Gesundheit, um unseren beruflichen Erfolg? Und die Bibel sagt an einer Stelle, dass Gott für uns sorgt. Die Bibel sagt, alle eure Sorge werfet auf ihn. Und Jesus sagt im auch Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt ganz viel über das Thema Sorgen, dass wir uns eben nicht sorgen sollen. Und die erste Frage für mich ist dann, okay, wo lasse ich die Sorgen, diese Angst, selber mein Schicksal auch bestimmen zu müssen und zu gucken, dass alles so wird, wie ich es gern hätte, wo gebe ich denen zu viel Priorität? Wo ist mir das zu wichtig? Der zweite Teil ist der Wohlstand, wo es heißt, der uns verführen will, also der verführerische Wohlstand. Und da ist die Frage an uns, wo hat die Bequemlichkeit zu viel Platz und zu viel Macht über mich? Und wo bin ich nicht bereit zu verzichten? Ich habe so eine Andacht gelesen von einem Pastor in den USA, und der hat von einem Ehepaar geschrieben, was also seinen Ruhestand vorbereitet, Wohnmobil ist gekauft, sonstige Sachen sind alle gemacht. Und die haben jetzt wunderbarerweise vor, ihren Wohlstand, also ihren Ruhestand wunderbarerweise zu verbringen mit vielen Reisen und durch die Gegend fahren und was weiß ich was. Und er sagt dann, da stimmt was nicht. Für den Christen ist der Ruhestand nicht die letzte Phase im Leben. Da kommt der Ruhestand und dann ist es zu Ende. Der Ruhestand ist die vorletzte Phase im Leben. Mein Ziel ist die Ewigkeit. Das heißt in dem einen Lied, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Der Wohlstand, der Ruhestand ist nicht die letzte Phase unseres Lebens. Und ich finde das eine wichtige Frage an uns. Ja, wo sind uns diese materiellen Dinge eben zu wichtig? Wo sind wir darauf bedacht, dass wir gemütlich und schön leben können? Wo geht es mir darum, möglichst viel noch in dieses Leben hereinzupressen? Ich denke, ihr merkt, es geht hier nicht immer um ein absolutes überhaupt nicht oder total. Es ist ja schön, sich Dinge auch zu leisten. Ich gönne jedem also jetzt sein Wohnmobil und seine Reisen, ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, welche Priorität haben die in unserem Leben? Und ich muss mich immer wieder diese Frage stellen, was ist mir eben am wichtigsten? Und das beleuchtet auch nochmal das dritte Gegensatzpaar. Da geht es um die Freuden des Lebens, die völlig okay sind. Wir dürfen uns freuen. Aber da heißt es, die Jagd nach den Freuden des Lebens. Und da merkt man auch wieder, dass da eine falsche Priorität Platz gewonnen hat, dass wir eben Dinge zu wichtig nehmen. Und ich finde es, letztendlich ist es ein immerwährender Prozess, den wir im Leben haben, diese Dinge, die quetschen sich immer wieder rein, die nehmen immer wieder mehr Platz rein, die Sorgen des Alltags und die Freuden des Lebens, als ihnen vielleicht gebührt. Und da passt das Bild jetzt von dem Unkraut auch ganz gut. Jeder weiß, der einen Garten hat, dass das Unkraut nicht von einmal weggeht, sondern dass man immer da dranbleiben muss. Und das ist auch so ein bisschen die Frage an uns, wo wir ja unsere Schwachstellen kennen in Bezug auf Verzagtheit, dass wir uns eben zu viel Sorgen machen oder wo wir merken, dass Dinge uns zu schnell verführen oder wo wir unerfüllte Wünsche haben, die uns umtreiben. Und ich glaube, das ist eben auch so ein immerwährender Prozess, dass wir gehalten sind, dieses Unkraut jeden Tag neu auszureißen, dass wir die Verwurzelung brauchen in Gottes Wort, dass wir diesen Dingen, die uns verführen wollen und die uns knechten wollen, immer wieder Gottes Wort gegenübersetzen. Gott sorgt für mein Lebensglück. Es ist nicht mein Bankkonto und meine sonstigen Dinge, sondern es ist letztendlich Gott, der für mein Lebensglück sorgt und er macht es gut und ich möchte ihm da vertrauen. Der letzte Teil ist jetzt nun mal das gute Land. Und das finde ich jetzt auch wieder toll ausgedrückt, wie Lukas das sagt. Da ist jemand, der Gottes Wort bereitwillig und aufrichtig annimmt. Klingt schon mal gut, ja? Aber nach diesem guten Start kommt jetzt die Ausdauerstrecke. Da heißt es, er bewahrt sie im Herzen. Und das finde ich am allertollsten formuliert. Und er lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Er lässt sich durch nichts beirren. Und ihr hattet es vorhin gesehen, ich habe die Predigt ja überschrieben mit dem Thema der Sämann oder was Gott von uns will, was Gott von uns möchte, was Gott von uns erwartet, so hatte ich es, glaube ich, formuliert. Und das merken wir jetzt an dieser Stelle, das ist das, was Gott von uns möchte, dass sein Wort, dass sein Gedanken in unserem Leben Frucht bringen. Und ich möchte auch so jemand sein, wie der in dem letzten Beispiel, der sich durch nichts beirren lässt, damit es eben Frucht bringt. Da kommt es auf Treue an, da kommt es auf Hartnäckigkeit an. Da geht es eben um Durchhalten. Und hier passt das Bild von dem Acker eigentlich auch ganz gut, weil wir wissen, mit dem Aussehen ist es noch nicht getan, sondern es braucht dann eben viel Zeit, bis die Frucht wachsen kann. Und als ein bisschen Trost, als ein Gedanke, den ich hier total hilfreich fand, habe ich einen Text gefunden von Egidius von Assisi. Das war jemand, der war auch bei dem Franz von Assisi, eben mit dem zusammen, ist ja auch schon eine Weile her, dass er gelebt hat. Und der hat so schön gesagt, wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß. Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort. Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte hervor. Wenn er Früchte hervorbringt, sind sie nicht sofort reif. Wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen. Ich finde diese Abfolge schön formuliert und man merkt, ja, so ist es auch oft bei uns im Leben. Wir brauchen auch vielleicht mit uns ein bisschen Geduld, dass diese Früchte wachsen können. Ich glaube, das sind diese beiden Teile von diesem Gleichnis. Auf der einen Seite, Gott möchte Frucht in unserem Leben. Wir sollen da hartnäckig sein, uns nicht beirren lassen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ein bisschen gnädig sein und ein bisschen Geduld mit uns. Aber die Frage ist, sind wir auf dieses Ziel ausgerichtet, dass wir eben Frucht bringen in unserem Leben? Ja, soweit mal zum Inhalt von dem Gleichnis. Jesus hat das erklärt. Ich habe es noch ein bisschen ausgeschmückt, will ich mal sagen. Jetzt haben wir uns vorhin schon mit diesem Einschub beschäftigt, warum, als die Jünger fragen, ja, warum redest du zu den Leuten in Gleichnissen? Und Jesus hebt sie erstmal aus der Masse heraus und sagt, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, den anderen nicht. Und dann kommt eben dieser schwierige Satz, die Menschen sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Und Matthäus, hatte ich schon gesagt, weist darauf hin, dass das ein Zitat aus Jesaja ist. Das ist bei Jesaja, bei Matthäus relativ typisch, dass der Matthäus immer wieder Rücksprünge macht in das Alte Testament und sagt, das und das ist ja eine Erfüllung von dem, was der Prophet gesagt hat. Und ich habe euch diesen Text aus Jesaja Kapitel mal rausgesucht. Der Kontext ist, dass Jesaja zum Propheten berufen wird. Er hat einen Blick in den Himmel tun können. Er hat Gott auf seinem Thron gesehen. Und in diesem Kontext beruft ihn dann Gott zum Propheten, dass er die Botschaft ausbreiten soll. Und dann kommen diese Verse, die relativ für uns anstößig sind. Geh und sag diesem Volk, hört mir nur zu, solange ihr wollt, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht nur her, ihr werdet doch nichts erkennen. Sag ihnen das und mach ihre Herzen hart und gleichgültig. Verstopf ihre Ohren und verkleb ihre Augen. Sie sollen weder sehen noch hören, noch mit dem Herzen etwas verstehen, damit sie nicht umkehren und geheilt werden. Ist ein sehr anstößiger Text. Man denkt, hoppla, was ist jetzt los? Ist der jetzt gesandt, der Prophet, um den Menschen Gottes Wort zu sagen oder um sie eigentlich von Gott abzuschrecken? Man hat hier den Eindruck, vielleicht will Gott gar nicht, dass sie ihn verstehen. Am Ende verstockt Gott die Menschen selber. Am Ende liegt es gar nicht an uns, sondern es liegt an Gott selber, wenn wir in der Hölle landen, wenn wir von ihm getrennt sind. Und hier muss man mal kurz einhalten und sagen, macht das Sinn? Klingt auf den ersten Moment so, aber macht das Sinn? Und ich fand es auch wieder interessant, dass ein Ausleger hier sagte, dass ist totaler Quatsch. Er sagte sogar, das ist eine gotteslästerliche Rede zu sagen, Gott will, dass Menschen verstockt werden und sich nicht bekehren sollen. Okay, hat er gesagt, aber was ist denn daran jetzt falsch? Ich meine, Entschuldigung, der Text scheint doch genau das zu sagen. Wichtig ist es, dass wir Bibelverse immer auch im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen müssen. Und wenn wir in die Bibel reingucken, zum Beispiel im Neuen Testament, im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, da wird einfach gesagt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das sagt das Gott ganz klar, was sein Wille ist, scheint jetzt hier mit diesem Text nicht ganz zusammenzupassen. Aber auch wenn man diese Jesaja-Stelle im Zusammenhang liest, ich habe es ja nur angedeutet, der Jesaja sieht diese Vision und er bekommt von Gott den Auftrag, eben Prophet zu sein. Aber als er diesen Blick in den Himmel macht und eben Gott in seiner Herrlichkeit und Macht ruft, da ruft er ganz entsetzt aus, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Der Jesaja hatte auch einen ungetrübten Blick auf die Situation. Er wusste, was sie für Leute sind, dass sie eben als Israeliten nicht richtig vor Gott sind, dass sie nicht gerecht sind, dass sie verlorene Sünder sind und auf Gnade angewiesen sind. Okay, aber wie können wir jetzt diese schwierige Stelle denn dann richtig verstehen? Wahr ist, wie ich schon sagte, dass Gott uns liebt, das sagt er uns im Neuen Testament ganz oft. Und Gott geht uns nach und er ruft uns zur Umkehr. Nochmal ein Zitat aus Jesaja 65, wo Gott sagt, nach meinem eigenen Volk, das sich nicht sagen lässt, habe ich meine Hände ausgestreckt. Immer wieder wollte ich sie einladen, doch sie weisen mich ständig ab. Sie machen, was sie wollen und gehen falsche Wege. Ja, es ist wahr, dass Gott uns nachgeht, dass Gott möchte, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wahr ist auch, unsere Gotteserkenntnis bleibt nicht auf irgendeinem Level stehen, auf dem wir uns vielleicht bequem eingerichtet haben. Ja, da gibt es ja den lieben Gott und die Pfarrer, was sie sonntags in der Kirche sagen, so genau will ich es gar nicht wissen. Ich kriege mein Leben schon selber auf die Reihe und mir reicht das eigentlich, dass ich da irgendwie mal gehört habe, dass Gott uns ja irgendwie liebt und dass das schon irgendwie alles in Ordnung kommt. Und wenn ich mal sterbe, ich bin ja auch ein ganz netter Mensch gewesen, also das wird schon irgendwie gut gehen. Das funktioniert nicht, das funktioniert einfach nicht. Unser Glaube wächst oder unser Glaube verkümmert. Da passt wieder das Bild von der Saat ganz gut. Es bleibt nicht einfach stehen. Ja, Gottes Kräfte entfalten sich und werden immer mehr, wie bei einem Samenkorn. Wir wollen noch mal in den Lukas-Text schauen. Das ist der letzte Vers, den ich vorhin gelesen hatte. Da sagt Jesus ja, entscheidend ist, wie ihr mir zuhört. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, was er zu haben meint, genommen. Ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag im Gottesdienst war. Da ging es ja um die anvertrauten Funde. Und da hat man das nochmal so ganz plastisch gesehen, dass die, die dazu gewonnen haben, noch mehr bekommen haben und dass derjenige, der so ein bisschen Sparbrötchen unterwegs war, dass ihm das auch noch weggenommen wurde. Und wir finden hier ein ganz, ganz ernstes Wort. Es ist dieses Prinzip, Gottes Wort will in unserem Leben Frucht bringen, will uns verändern, will uns zu Menschen machen, die so sind, wie er uns gern hätte. Und wir sollen eben mit Treue und Hartnäckigkeit auch dahinterher sein. Aber wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir nicht einfach stehen, sondern es geht in die andere Richtung. Oder in dem Kontext von dem Versen hier gesagt, aus dem Nicht-Wissen-Wollen folgt schließlich das Nicht-Können. Und das ist eben, wie man diesen sehr ernsten Text eben richtig verstehen kann. Gott ist seinem Volk nachgelaufen, auch im Alten Testament ganz arg. Und auch im Neuen Testament ist Jesus den Leuten nachgegangen. Aber das, was Jesus erzählt hat, hat letztendlich eine Trennung bewirkt, eine Scheidung, nennt das der eine Ausleger. Es hat die Leute geschieden in die Menschen, die ihm wirklich nachfolgen, die dann auch zum Beispiel hier in dem Text kommen und sagen, Jesus, erklär doch mal, was heißt denn das Gleichnis? Das waren nicht nur die Jünger, das waren auch andere, die Interesse hatten, die ihm nachgefolgt sind. Und die anderen, die dachten, oh, klang ganz nett, damals gab es ja noch kein Fernsehen und Kino, och, haben uns den Jesus mal angehört, netter Typ, hat schöne Dinge gesagt, jetzt gehen wir nach Hause und wie es vorhin hieß, es bleibt alles beim Alten. Und das ist diese Scheidung, die wir dort finden. Und ich finde es jetzt hilfreich, bei diesem Text zu sehen, ist so ein harmloser Text wie ein Gleichnis vom Sämann und mit dieser schwierigen Jesaja-Stelle und zu merken, eigentlich hat sich Gott von Altem zum Neuen Testament gar nicht so geändert. Wir neigen dazu zu sagen, ja, im Alten Testament ein bisschen schwierig und da ist immer alles so ganz schlimm. Und im Neuen Testament, da hast du noch Liebe, Friede, Eierkuchen. Und wir merken hier an der Stelle, ist nicht so. Jesus hat auch gesagt, es gibt eben eine harte Trennung und es gibt eben Menschen, die Gott nicht in ihr Leben nehmen und die dann eben in die falsche Richtung gehen und die dann unter Gottes Gericht fallen. Auch an anderen Stellen, und nur um das noch zu erwähnen, wird im Neuen Testament gesagt, dass das Alte Testament für uns ja zur Warnung aufgeschrieben worden ist, dass wir eben daraus lernen sollen. Und ja, wenn man jetzt mal zu dem Jesaja mal guckt, wie das weitergegangen ist. Jesaja und auch andere Propheten haben wirklich um das Volk gerungen. Sie haben sich oft auch richtig unbeliebt gemacht, indem sie permanent eben gesagt haben, was Gott von ihnen möchte. Und manche von denen haben, sag ich mal so, auch nicht überlebt. Aber Gottes Gericht kam. Die Israeliten sind in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden. Und wir sehen so ein ähnliches Muster auch im Neuen Testament. Es gibt die eine Stelle, wo Jesus in Jerusalem ist und weint über Jerusalem und sagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen, aber ihr habt nicht gehört. Also Jesus war wirklich betroffen und war traurig. Und ja, wir lesen auch später, dass auch ein Gericht kam. Jesus kündigt das auch an dieser selben Stelle an. 70 nach Christus wurde das jüdische Staat zerstört. Und es wird auch normalerweise eben als Erfüllung dessen gesehen, dass eben das Gericht kam. Weil sie Jesus nicht gehört haben, sind sie ja unter Gottes Gericht gefallen. Ja, ich komme langsam zum Ende, aber ich will noch ein kleines Missverständnis ausräumen, was einem bei diesem Gleichnis kommen soll. Wir hatten vorhin diese Verse gelesen mit der Öllampe und man denkt so, okay, was hat das jetzt mit dem ganzen Text zu tun? Man könnte ja, wenn man das Gleichnis nochmal liest, wo Jesus sagt, ja, also ihr werdet es verstehen, aber die anderen, die werden es nicht verstehen, da könnte man auf die Schnapsidee kommen, also irgendwie mit dem Glauben ist das so eine Geheimwissenschaft, so ein Geheimkult. Und ich denke, das ist genau der Grund, warum Jesus auch diese andere Sache mit der Öllampe gesagt hat, weil er eben genau dieses Missverständnis verhindern wollte, dass die Leute dachten, ah, okay, das ist nur was für Eingeweihte und wir müssen da so eine Art Geheimzelle Zelebration machen, damit es nur die Eingeweihten mitbekommen. Jesus macht deutlich, es gibt kein Geheimnis, was nicht offenbart werden soll. Wir sollen das Evangelium und auch die, sage ich mal, Geheimnisse des Evangeliums frei verkünden. Gottes Geist wird bewirken, wer es versteht und wer es nicht versteht. Und es geht hier nicht um irgendein Geheimkult. Jetzt haben wir ganz viel über das Gleichnis geredet und in der Auslegung hat ja Jesus schon gesagt, was die Dinge bedeuten. Eben das Same ist eben Gottes Wort. Und jetzt kann man sich die ganze Zeit fragen, okay, und die Leute, das sind die verschiedenen Arten von Acker, die hören, wo kommen denn eigentlich wir als Jünger, als Nachfolger Jesu vor? Sicherlich auch als Ackerboden, das hatte ich ja versucht zu sagen. Aber wir kommen auch vor, nämlich als Sämann. Unsere Aufgabe ist es, Sämann zu sein und das Wort auszustreuen und eben anderen Menschen das weiterzugeben. Und ich finde, da liegt auch dann für uns einiges in dem Gleichnis drin. Wir sind eben nur der Sämann. Wir können nicht für das Wachstum sorgen. Das kann nur Gott tun. Und wir sind gefragt, dass wir treu sind wie der Sämann, der sich nicht von Misserfolgen bestimmen lässt. Wenn man mal kurz sich überlegt, was dabei rausgekommen ist, 3/4 des Samens sind eigentlich, aus denen ist nichts geworden. Nur 1/4 von dem Samen hat wirklich Frucht gebracht. Und das ist ja auch jetzt so ein bisschen mein Schlusspunkt. Wir sind aufgerufen, Menschen ja zu Gott zu rufen, wie es im 3. W von unserer Vision heißt, wohlfühlen, wachsen und weitergeben. Und ja, das ist das, wo wir hoffentlich auch dankbar zurückblicken können auf dieses Jahr. Wo haben wir das weitergegeben, dass wir ja an Gott glauben? Und ich denke, wir haben auch ganz viel in diesem Jahr an Gottes Reich gebaut, im ganz wörtlichen Sinne. Wer nicht weiß, was ich meine, kann einfach mal einen Stock tiefer gehen. Und das will ich auch noch mal sagen, es ging jetzt ganz viel um Samen und Wort, aber der eine Ausleger, der sagte auch, Gottesdienst oder von Gott zu verkünden, fängt nicht direkt mit den Worten an, sondern liegt auch in den Taten. Also ganz viel hat auch Gott die Frage an uns, wie leben wir, wie gehen wir miteinander um oder wie gehen wir auf der Baustelle miteinander um, wie viel setzen wir uns ein. Und das sind auch Sachen, es geht nicht immer nur darum, dass wir gleich anfangen mit Reden. Und ich habe noch einen Vers aus dem Thessalonicher, da heißt es irgendwie, ja Gott, Paulus betet dafür, dass wir so leben sollen, wie man es von Menschen erwarten kann, die von Gott auserwählt sind. Und das ist die Herausforderung an uns, wie sehen unsere Taten aus, wie sehen unsere Worte aus. Und da sind wir jetzt wieder schwupps zurück beim Sämann, wo es um die Frucht geht, die wir im Leben bringen wollen. Und Jesus hat uns erwählt dazu, dass wir für ihn Frucht bringen. Wir sollen hartnäckig da dranbleiben. Und das ist für mich auch so ein bisschen jetzt der kleine, aber feine Ausblick in das neue Jahr. Wir wollen mit Gott unterwegs sein. Wir wollen, dass er in unserem Leben eine größere Rolle spielt. Wir wollen, dass wir ja zu seiner Ehre leben und für ihn Frucht bringen. Es gibt jetzt noch eine kleine Zusammenfassung und die wollen wir uns noch einen Moment einfach angucken. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Punkt, der euch angesprochen hat.